Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU will einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik einschlagen und dabei stärker zusammenarbeiten. So sollen Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern künftig einfacher und schneller gehen. Es wird eine gemeinsame Liste von sicheren Herkunftsländern geben. Geplant ist, dass Asylverfahren auch in sicheren Drittländern außerhalb der EU stattfinden können. Und auch die Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer wird neu geregelt.
Sie kommen meistens an Europas Außengrenzen an, wollen dort Asyl beantragen. In der EU gilt, das Land, in dem ein Schutzsuchender ankommt, ist dann auch für das Asylverfahren zuständig, entsprechend ungleich die Last. So zum Beispiel für Griechenland. Erst im Sommer waren wieder viele Menschen auf Kreta, der südlichsten Insel, nah an Afrika, angekommen. Auffällig schnell waren sich die EU-Innenminister heute einig über schärfere Maßnahmen. EU-Kommissar Brunner sichtlich erleichtert. Wir sind an einem Wendepunkt der europäischen Migrations- und Asylpolitik und wir haben geliefert. Wir bringen unser europäisches Haus in Ordnung. Das ist wichtig und jetzt geht's um den nächsten Schritt. Heißt, grundsätzlich verschärft die EU nun ihren Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern. Länder wie Griechenland, Zypern, Italien und Spanien, wo der Migrationsdruck besonders hoch ist, sollen durch einen sogenannten Solidaritätspool entlastet werden. Mit Geld oder Übernahme von Schutzsuchenden durch andere Länder. Außerdem ist der Weg für Rückführungszentren außerhalb der EU geebnet. Und erstmals gibt es auch eine gemeinsame Liste von sicheren Herkunftsländern, in die abgeschoben werden kann. Abgestimmt und auch deutlich schneller sollen Abschiebungen passieren. Der Bundesinnenminister hofft so, auf Grenzkontrollen in Europa zu verzichten.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir zukünftig ein Europa ohne Binnengrenzkontrollen haben. Aber wann dieses Ziel erreicht ist, das kann man heute noch nicht abschließend sagen.
Beschlossen ist der Asylpakt damit noch nicht. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Das Signal heute aus Brüssel ist deutlich. Der Migrationskurs, er wird härter und deutlich konsequenter. Wie erfolgreich der am Ende dann sein wird, wird sich auch an der Frage der Solidarität zeigen. Wie zum Beispiel andere EU-Länder, Ländern wie Italien oder Griechenland, dann tatsächlich helfen, wenn es darum geht, Schutzsuchende direkt zu übernehmen.
Für die Ukraine steht viel auf dem Spiel bei den Verhandlungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges. Dafür hat Präsident Zelensky heute in London die Rückendeckung seiner europäischen Partner gesucht. Zwar gibt es inzwischen einige Änderungen am ursprünglichen Plan von US-Präsident Trump für ein Kriegsende. Dennoch fordert er von Kiew weiter umfangreiche Zugeständnisse und Gebietsabtretungen an Russland.
Geschmückt ist schon für Weihnachten. Doch heute ist die Nummer 10 Downing Street Schauplatz eines Krisentreffens in Sachen Ukraine. Bei Bundeskanzler Merz und Premier Starmer dürfte es wohl auch Redebedarf zur neuen europakritischen US-Sicherheitsstrategie geben. Während der Verhandlungen der USA über einen Friedensplan wollen die Europäer Solidarität mit Präsident Zelensky zeigen. Wir alle wissen, das Schicksal der Ukraine ist das Schicksal Europas. Ich bin skeptisch in Bezug auf einige Details, die wir in Dokumenten von US-Seite sehen. Aber wir müssen darüber sprechen. Wir halten viele Karten in der Hand. Die Finanzierung und Bereitstellung von Militärausrüstung, Training für ukrainische Truppen, die Tatsache, dass die Ukraine Widerstand leistet und dass die russische Wirtschaft zu leiden beginnt. Im Mai waren Merz, Macron und Starmer gemeinsam nach Kiew gereist. Im Rahmen der von ihnen geführten sogenannten Koalition der Willigen bereiten sie Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Friedensschluss vor. Doch Zelensky betont heute auch die Bedeutung der USA. Es gibt Dinge, die wir ohne die Amerikaner nicht bewältigen können und Dinge, die wir ohne Europa nicht bewältigen können. Deshalb müssen wir einige wichtige Entscheidungen treffen.
Für die Europäer ist es ein Drahtseilakt. Einerseits müssen sie Eigenständigkeit und Entschlossenheit zeigen. Andererseits dürfen sie die USA nicht mit zu scharfer Kritik verprellen, damit europäische und insbesondere ukrainische Positionen in die Verhandlungen einfließen.
Von London aus ging es für den Kanzler am Abend in ein WDR-Fernsehstudio bei Bonn. Dort stellt sich Merz in der Sendung Arena gleich im Anschluss an diese Tagesschau den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Und eines der Themen dort dürfte die Diskussion über die Rentenreform sein. Noch vor Weihnachten soll dazu eine Kommission gebildet werden. Ein Vorschlag ist, den Rentenbeginn nicht mehr an das Lebensalter zu koppeln, sondern an die Anzahl der Beitragsjahre. Das würde bedeuten, wer studiert hat, könnte erst später in Rente gehen als jemand in einem Ausbildungsberuf.
Pflegerin Ilka Steck arbeitet seit mehr als 30 Jahren. Mit 18 hat sie angefangen, jetzt ist sie 50. Die Arbeit am Patienten sei gerade im höheren Alter sehr anstrengend.
Ich habe sogar mit Ende 20 schon meinen ersten Bandscheibenvorfall gehabt. Und das ist mit Heben und Tragen und Schieben und haben wir einfach viel zu tun.
Wer wie Ilka Steck nach 1964 geboren ist, darf erst mit 67 abschlagsfrei in Rente. Nur wer mindestens 45 Jahre lang gearbeitet und Rentenbeiträge eingezahlt hat, kann bereits mit 65 ohne Abzüge gehen. Ein Vorschlag sieht nun vor, das Renteneintrittsalter nicht mehr an eine Altersgrenze zu koppeln, sondern an die Beitragsjahre. Jemand, der bereits mit 16 eine Ausbildung beginnt und durchgängig arbeitet, könnte dann früher als bislang in die Rente. Ein Akademiker, der erst nach dem Studium, zum Beispiel mit 25, ins Berufsleben einsteigt, müsste dagegen länger arbeiten als bisher. So wie Max Schwab. Er ist 26, zahlt erst seit einem Jahr in die Rentenkasse ein, weil er zuvor studiert hat. Wie findet er den Vorschlag?
Nicht so gut. Ehrlich gesagt, aber ich bin noch jung, ich kann noch anderweitig vorsorgen, also ich verlasse mich sowieso nicht zu 100% auf die staatliche Rente.
Ob die Idee tatsächlich hilft, die gesetzliche Rente zu sichern? Experten bezweifeln das.
Wenn wir die Finanzen der Rente stabilisieren wollen, dann müssen wir zusehen, dass die Menschen länger arbeiten. Und das tut man eben mit einer solchen Lösung nicht. Dann fängt man an, sehr, sehr stark zu differenzieren, aber das löst die Probleme nicht.
Ob die Idee für Ilka Steck wirklich eine frühere und vor allem sichere Rente bedeuten würde, ist also fraglich. Die Rentenkommission der Bundesregierung soll Mitte 2026 erste Empfehlungen vorlegen.
Außenminister Wadefuhl holt gerade seinen Antrittsbesuch in China nach. Eigentlich war die Reise schon im Oktober geplant, doch weil Peking nur wenige Termine zugesichert hatte, sagte Wadefuhl ab. Jetzt traf er den Vizepräsidenten, den Handelsminister und seinen Amtskollegen. Bei den Gesprächen ging es vor allem um Wirtschaftsthemen, etwa um Zölle und um Ausfuhrbeschränkungen für seltene Erden.
Der nachgeholte Antrittsbesuch von Außenminister Wadefuhl beginnt zur frühen Stunde mit einem Missverständnis. Guten Abend, wünscht der Minister. Und wird gleich korrigiert. Wogen sollen geglättet werden. Im Oktober hatte Wadefuhl China Aggression gegenüber Nachbarn Taiwan vorgeworfen. Daraufhin gab es für ihn kaum Gesprächstermine. Die Reise wurde abgesagt. Nun also versöhnliches Speed-Dating mit Amtskollegen Wang Yi, Vizestaatschef Han Zhang, KP-Außenpolitiker Liu Haiching und dem Handelsminister Wang Wentao. Der ist Ansprechpartner für seltene Erden, ein entscheidender Rohstoff für Hightech-Produkte. China hat die Exporte gedrosselt und bringt die deutsche Industrie damit in Schwierigkeiten. Peking sagt erneut Erleichterungen zu. Ob und wann sie wirklich kommen, unklar. China beklagt im Gegenzug Pläne, chinesische Importe wegen Dumpingpreisen und Sicherheitsbedenken zu beschränken. Die chinesische Industrie spürt, dass die Handelsbeziehungen mit der EU und Deutschland schlechter werden. Besonders wenn es um 5G-Mobilfunknetze, Investitionsbeschränkungen und öffentliche Aufträge geht. Europa ist für China ein wichtiger Markt, auch wegen des Handelsstreits mit den USA. Und so geht es nach außen hin harmonisch zu.
So ein herrlicher Ausblick.
Und zu einem möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan heißt es am Ende nur noch:
Ich habe auch überhaupt gar nicht den Eindruck, dass eine derart kritische Entwicklung bevorsteht.
Berlin solle sich von einer wertebasierten Diplomatie verabschieden und einen Kurs der Realpolitik einschlagen. So kommentiert eine Zeitung der kommunistischen Führung den Besuch. Das zeigt, Peking ist sich sicher, mit den seltenen Erden einen starken Hebel in der Hand zu halten in den Handelsbeziehungen mit der EU und Deutschland.
In Syrien feiern heute Hunderttausende den ersten Jahrestag nach dem Sturz von Machthaber Assad. Die Situation vieler Syrerinnen und Syrer ist nach Jahren von Diktatur und Bürgerkrieg aber immer noch dramatisch. Millionen leiden an Hunger, viele Schulen und Krankenhäuser sind zerstört. Und die Sicherheitslage bleibt auch unter dem Übergangspräsidenten und Ex-Dschihadisten al-Sharra weiterhin brüchig.
Damaskus, die Umayyaden-Moschee im Morgengrauen, großer Andrang, Besuch des Übergangspräsidenten. Ahmed al-Sharra kommt ausnahmsweise nicht im Anzug, keine Krawatte, sondern Militäroutfit, ein kämpferischer Auftritt. Er verspricht, das ganze Land wieder aufzubauen. Eine kühne Aussage, denn al-Sharra und seine Truppen kontrollieren weiter nur einen Teil von Syrien, während das Misstrauen gegenüber al-Sharras bewaffneten Islamisten in einigen Landesteilen weiter groß ist, feiern Zehntausende in der Hauptstadt Damaskus den Sturz des alten Assad-Regimes vor einem Jahr. Es gebe heute mehr Freiheit, aber das Land ist erschöpft. Hoffentlich wird es wieder aufgebaut und die Lage verbessert sich. Für diese Familie in Aleppo hat sich die Lage sogar verschlechtert. Der Vater erzählt, das Schlimmste sei die Kälte im Winter. Dabei ist er Beamter der neuen Regierung, nur reiche das Gehalt, etwa $80 im Monat, nicht aus für Heizkosten, für Strom. Als diese Regierung kam, dachten wir, es wird besser. Aber es hat sich gar nichts verbessert. Wer im Süden Syriens lebt, lebt gefährlich. Denn Israel hat Syrien das ganze Jahr hinweg mehrfach bombardiert. Israelische Truppen rückten immer wieder vor auf syrischen Boden, erzählen Anwohner nahe der Grenze. Kaum hatten wir das alte Regime besiegt, kam ein noch größeres Problem, Israel. Al-Sharras Truppen in Damaskus können gegen die Angriffe Israels nichts ausrichten. Und doch bleiben die Islamisten, ein Jahr nach dem politischen Neuanfang im Land, die Hoffnungsträger für Millionen von Syrern.
Geschichte, das sind nicht nur die großen politischen Entwicklungen, sondern auch ganz persönliche Erfahrungen von Menschen, wie zum Beispiel das Leben in Ost und West. Kleine Fundstücke für große Emotionen. Zu sehen in der neuen Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Viele Ereignisse der jüngeren Vergangenheit hatten in der alten Schau keinen Platz mehr. Das ist nun anders.
Verkrustete Stiefel vom Ahr-Hochwasser. Das erste iPhone. Oder Plakate der Klimaproteste von Fridays for Future. Sie sind Teil der komplett neu gestalteten Ausstellung im Haus der Geschichte, die nun, etwas mehr als 30 Jahre nach der Gründung des Museums, eröffnet wurde. Kulturstaatsminister Weimer hat die Ausstellung heute als erster besucht. Ihm gefällt, wie aktuell sie gehalten ist.
Ein Museum der Zeitgeschichte bedeutet ja, wir sind alle Zeitzeugen. Und das jüngste Objekt, was wir sehen, ist ja, wenn ich das richtig gehört habe, gerade von letzter Woche. Und das macht es ja so lebendig, weil man sich selber begegnet, wie als würde man ein Familienalbum durchblättern. Und deswegen kann ich alle nur einladen, kommt nach Bonn, schaut euch diese Ausstellung an, sie macht wirklich Spaß.
Die Besucher können eintauchen in die deutsche Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Überall interaktive Stationen, wo man selbst mitmachen kann. Das Motto, du bist Teil der Geschichte, soll so erlebbar werden.
Wir versuchen eben gerade den Zugang nicht über die Politikgeschichte in erster Linie, sondern über Alltagsgeschichte, über Objekte. Das Radio, was vielleicht die Oma schon hatte, gleich in den 50ern gekauft. Wir haben ein Jugendzimmer der 90er Jahre. Also insofern glaube ich, ist das jetzt viel früher möglich, dass man den Punkt findet, wo man sagt, guck mal, das ist meine Zeit, da finde ich mich wieder.
In der neuen Ausstellung ist der Mauerfall nun das zentrale Element. Eine rote Linie markiert, wie unterschiedlich die Menschen in Ost und West im Alltag lebten und stellt die verschiedenen Lebensrealitäten gegenüber. So sollen im Haus der Geschichte möglichst viele einen Teil ihrer Geschichte wiederfinden.
An der Küste vor Teneriffa sind erneut Menschen durch hohe Wellen ums Leben gekommen. Badegäste eines Naturschwimmbeckens im Westen der Insel wurden gestern von den Fluten überrascht. Die Strömung riss mehrere Menschen mit ins Meer. Es gibt mindestens 4 Tote. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 9. Dezember.
Mit einer südwestlichen Strömung gelangt weiter ungewöhnlich milde Luft von den Azoren zu uns. Heute Nacht regnet es in der Nordhälfte gebietsweise. Nach Süden hin bleibt es meist trocken. Hier lösen sich die Wolken zunehmend auf. Morgen ist es in der Südhälfte, abseits von ein paar zähen Nebelfeldern, sonnig oder locker bewölkt. Nach Norden hin weiter dichte Wolken und zeitweise Regen. Heute Nacht im norddeutschen Tiefland noch 12, in Oberbayern minus 1 Grad. Morgen wieder sehr mild, bis 17 Grad am Rhein, im Dauergrau 7 bis 9 Grad. Am Mittwoch viele Wolken und von Westen her gebietsweise Regen, im Süden und Südosten oft sonnig. Donnerstag ist es in der Südhälfte meist trüb, nach Norden hin zum Teil aufgelockert. Freitag, abseits von teilweise zähem Nebel, häufig Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um die Debatte über das Renteneintrittsalter. Sollen Akademiker länger arbeiten? Außerdem, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Kriminalität und Zuwanderung? Das BKA hat dazu neue Zahlen vorgestellt.